Maria war noch unberührt. Der Engel sagte, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem hohen Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin deine Dienerin, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Zunächst beschreibt Lukas Maria etwas näher. Und es sind ihm eigentlich zwei Punkte in erster Linie wichtig. Er sagt, dass Maria verlobt war, so heißt es in dieser Übersetzung und auch in den meisten anderen. Man müsste eigentlich aber sagen, um es heute besser zu verstehen, sie war Josef versprochen. Dieser Zustand, diese Verlobungszeit damals war eine rechtsgültige Verbindung, die man nicht einfach so trennen konnte. Wenn sie ihm versprochen war, dann hieß das, in ungefähr einem Jahr wird diese Beziehung in eine Ehe münden. Das war damals so der Brauch. Verlobt oder versprochen wurden die jungen Frauen damals im Alter von 12 bis 14 Jahren. Also richtig jung. Und wenn Maria keine Ausnahme dabei war, war sie also auch ziemlich jung, als sie ihr erstes Kind bekommen hat. In dieser Verlobungszeit kam der Engel und hat ihr gesagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Das Zweite, was Lukas wichtig ist, was der Engel hier mehrfach ausspricht, ist, dass Maria noch Jungfrau war. Als der Engel ihr begegnete, war sie zwar schon verlobt, aber sie hat noch nicht mit Josef geschlafen, was in der damaligen Zeit auch sehr unüblich für diese Verlobungszeit gewesen wäre. Wir sehen also, dass die Lebenszeit Jesu nicht nur mit einem Wunder endet, die Auferstehung und die Himmelfahrt, sondern dass seine Lebenszeit hier auf der Erde schon mit einem Wunder beginnt. Maria, die also noch recht jung war, als das alles geschehen war, hatte sicherlich schon einige Vorstellungen von dem, wie ihr Leben so verlaufen könnte. Sie hat sich wahrscheinlich schon vorgestellt, wie das sein wird, mit Josef eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, sie heranwachsen zu sehen, sie zu begleiten, bis sie erwachsen sind und dann weiter darauf zu warten, dass die Kinder irgendwann dann für sie sorgen können. Also ein ganz normales Leben, wie es die anderen Menschen um sie herum auch schon führten und wie sie es wahrscheinlich auch bei ihren Eltern und Freunden und Nachbarn sieht. Das sind ihre Vorstellungen vom Leben. Und plötzlich steht da ein Engel neben ihr. Ein Engel neben ihr in ihrem Zimmer. Und das ist nicht das Eigenartigste an der Sache, sondern eigentlich die Botschaft, die er ihr weitergibt. Er sagt, dass sie einen Sohn bekommen wird Und es wird nicht nur irgendein Sohn sein wie alle anderen Söhne, sondern dieser Sohn wird über Israel herrschen. Und nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern für immer. Und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Maria wurde also klar, der Messias, auf den wir als Volk, auf den ich vielleicht auch persönlich schon lange warte, der kommt. Und der kommt nicht nur irgendwo zur Welt, sondern er soll in mir heranwachsen. Diese Botschaft gibt ihr der Engel. Die einzige Frage, die Maria stellt, ist, wie soll das funktionieren? Ich habe doch gar keinen Mann. Also ziemlich funktionsorientiert, würde ich sagen. Nicht so sehr emotionsorientiert, wie wir es vielleicht von einer jungen Dame in diesem Alter erwarten würden. Wie soll das funktionieren? Der Engel beantwortet ihr diese Frage. Und was sagt sie dann am Ende? Ich bin die Dienerin meines Herrn. Das, was du gesagt hast, soll geschehen. Das, was du gesagt hast, soll geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Sie gibt sich diesem Plan hin und sagt, das soll passieren. Ich bin mir sicher, dass ihr, wenn nicht in dieser Situation, dann wahrscheinlich eine Stunde später, unendlich viele Fragen durch den Kopf gegangen sind. Was passiert jetzt mit mir? Was wird Josef denken, wenn er erfährt, dass ich schwanger bin? Was werden meine Eltern von mir denken? Wer wird sich dann um mich kümmern und um das Kind? Wie soll das alles weitergehen? Irgendwie bricht das alles ein Stück weit zusammen, so wie wir es in dem Anspiel am Anfang gesehen haben. Alles scheint sich zu ändern, dass sie danach, nach Jesus, noch andere Söhne bekommen wird und irgendwie doch ein Leben führen wird, das halbwegs normal ist, bis Jesus 30 wird, hat sie ja damals noch nicht kommen sehen. Für sie war jetzt in dem Moment wahrscheinlich alles neu. Totale Unsicherheit. Was wird jetzt kommen? Marias Leben wird durch diese Begegnung mit dem Engel auf den Kopf gestellt. Aber dazu braucht es nicht immer einen Engel, glaube ich. Vielleicht haben wir selber schon so etwas erlebt. Ich habe ein anderes Beispiel mitgebracht. Man könnte zahlreiche Beispiele anführen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Anthony Norris Groves kennt. Sagt jemand dieser Name etwas? Gut. Groves lebte im 19. Jahrhundert und er studierte in London Chemie, um dann die Praxis, die Zahnarztpraxis seines Onkels zu übernehmen. Er und seine Frau glaubten an Gott. Aber der Glaube spielte in ihrem Leben keine so zentrale Rolle. Als er seine Zahnarzttätigkeit aufgenommen hat nach dem Studium, merkte er ganz schnell, dass diese Tätigkeit bei ihm von größerem Erfolg gekrönt ist. Er verdiente nach kurzer Zeit das Vielfache von dem, was ein Durchschnittsbürger der damaligen Zeit bekommen hatte. Äußerlich ging es der Familie ganz gut. Sie lebten in Wohlstand, doch er merkte immer mehr, dass ihn das nicht zufriedenstellte, sondern umgekehrt. Er viel unzufriedener wurde, je mehr er verdiente, je länger er dieses normale Leben führte. Er begann deshalb intensiv in der Bibel zu lesen. In dem Buch, das er vorher etwas beiseite hat liegen lassen, da merkte er, es muss sich was verändern und in dieser Not griff er zur Bibel. Dazu kam, dass ihm und seiner Frau auch die Not der Menschen, der Armen und Kranken und die Waisen in ihrer Stadt ganz schön zu schaffen machte. Beides kam zusammen. Er und seine Frau fingen also an, den Menschen zu helfen, die um sie herum lebten. Zunächst praktisch, dann aber auch finanziell. Er spendete oder sie spendeten erst ein Zehntel, so wie sie es zunächst meinten, aus der Bibel verstanden zu haben. Mit der Zeit merkten sie aber, der zehnte Teil, das ist gar nicht vorgeschrieben. Gott möchte, dass wir so viel geben, wie wir geben können, wie wir geben wollen. Und deshalb wurde nach kurzer Zeit ein Viertel daraus. Ein Viertel seines Einkommens spendete er an die Leute um ihn herum, die es brauchten. Und 2 Jahre später, als diese Entwicklung bei ihm begann, verkaufte er alles, was er hatte. Er verkaufte es und gab es an die Leute, die es brauchten. Er gab seine Praxis auf, fing an, Theologie zu studieren und ging dann nach zunächst erstmal in den Irak, später dann für viele Jahre noch nach Indien und erzählte dort den Leuten, wer Jesus war und was er für ihn ganz persönlich bedeutete. Groves erlebte also eine Berufung zu einer sehr krassen Aufgabe, ohne dass ihm ein Engel erschienen war. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er so lange überlegte und es bei Maria so schnell ging. Wenn der Engel neben mir steht, dann werde ich wahrscheinlich nicht lange überlegen, ob ich Ja oder Nein sage. Groves hatte diese Erscheinung nicht und deshalb bewegte es ihn. Er war am Überlegen, sie waren am Plan, was können wir machen, was will Gott mit unserem Leben, mit unseren Finanzen, und irgendwann sind sie dann zu diesem Entschluss gekommen und haben eigentlich alle Zelte in England abgebrochen. Kommen wir zurück zu Maria und zur ersten Adventszeit. Gott hat Maria in seiner Geschichte, in dieser Geschichte der ersten Adventszeit, eine ganz besondere Rolle zugeschustert. Er hat sie ihr anvertraut, aber gleichzeitig verlangte diese Rolle ihr auch ganz schön viel ab. Sie musste ganz schön viel aufgeben und ein Leben führen, das sie vorher gar nicht so auf dem Radar hatte. Im göttlichen Drehbuch der ersten Adventszeit, das hatte ich am Anfang gesagt, gab es aber auch ganz andere Rollen, ganz andere Personen, die dort mitspielten. Es gab Josef, der wahrscheinlich auch sehr stark an seiner Rolle zu knabbern hatte. Es gab aber auch die Sterndeuter aus dem fernen Orient, die eine lange und beschwerliche Reise angetreten sind. Da gab es dann aber auch die Hirten, die eigentlich nur kurz auf der Bildfläche erscheinen. Kurz vor der Geburt wird ihnen gesagt, da ist jemand geboren, geht mal hin und schaut. Und sie gehen und sehen, dass Jesus da ist und laufen zurück in die Stadt und erzählen in ganz Bethlehem, was passiert ist. Und so gibt es noch andere Leute, die alle eine Rolle von Gott anvertraut bekommen haben. Und wir sehen, dass Gott Geschichte schreibt. Und jeder eine Rolle in dieser göttlichen Geschichte hat, die bei jedem ganz unterschiedlich aussieht. Und daran, glaube ich, hat sich über die Jahrhunderte seit damals nicht viel verändert. Lebenszeugnisse aus den verschiedensten Jahrhunderten zeigen, dass Gott Menschen immer wieder unterschiedliche Rollen anbietet, die sie dann in ihrer Zeit und in ihrem Umfeld ausleben können. Einige davon sind uns überliefert und wir können davon lernen, so wie bei Anthony Norris Groves. Und daran hat sich auch heute nichts geändert. In dieser Adventszeit ist es noch genauso. Die Frage ist, was ist meine Rolle in dieser Geschichte? Was ist meine Rolle in dieser Geschichte? Und eine Frage, die man sich vorher überlegen muss, ist, will ich diese Rolle überhaupt annehmen? In den Büchern, Biografien und Erzählungen hören wir immer nur von den Leuten, die ihre Rolle angenommen hatten und dann zwar eine schwere Zeit erlebten, aber irgendwie doch alles zum Guten geworden ist. Deshalb gibt es ja die Bücher über sie. Es gibt aber auch genauso ganz viele Leute, die einfach gesagt haben, sorry, nee, geht nicht, mache ich nicht. Deshalb die Frage, will ich die Rolle überhaupt annehmen, die Gott mir zugedacht hat? Wenn du diese Rolle annimmst, wird sie dir wahrscheinlich auch einiges abverlangen. Aber du wirst sehen, wie bei den anderen, dass damit auch etwas anderes einhergeht, etwas ganz Positives. Du wirst dir vielleicht ähnliche Fragen stellen wie Maria. Was passiert dann mit mir? Was werden die anderen über mich denken? Wie werde ich dann noch versorgt werden? Wie komme ich dann klar, alleine oder mit meiner Familie, wie es auch immer aussieht? Ich möchte aber wie bei Groves und bei Maria einfach darauf hinweisen, dass die Leute, die ihre Rolle angenommen haben, die sich auf diese Rolle Gottes einlassen, dass sie trotz allem tiefe Zufriedenheit erlebt haben. Das kann man so mit dem menschlichen Auge vielleicht gar nicht verstehen, aber sie erlebten tiefe Zufriedenheit und wussten, dass sie jetzt am richtigen Platz sind. Dass das die Rolle ist, die sie ausfüllen wollen, auch wenn am Anfang total viele Fragezeichen da sind. Wie finde ich denn nun meine Rolle, fragt sich der ein oder andere vielleicht. Wie finde ich meine Rolle? Ich denke, es beginnt mit einer ganz einfachen Frage, diese Suche. Die Frage lautet, auf was macht Gott mich persönlich aufmerksam? Auf wen oder was macht Gott mich ganz persönlich aufmerksam? Gibt es vielleicht eine Personengruppe, einen bestimmten Menschenschlag, vielleicht einen Aufgabenbereich, der mein Herz schneller schlagen lässt und mich innerlich mobilisiert? Da will ich dabei sein, wenn ich das einfach nur sehe. Dem will ich helfen oder das will ich tun. Worauf macht Gott dich persönlich aufmerksam? Das ist, glaube ich, der erste Schritt auf der Suche nach der eigenen Rolle. Vielleicht sind es deine Nachbarn oder deine Kollegen, die dir am Herz liegen. Die Adventszeit bietet sich da hervorragend an, sie vielleicht zu einem Gottesdienst einzuladen oder ihnen auch einfach mal zu sagen, was die Weihnachtszeit dir bedeutet, was für dich das Geschenk an Weihnachten ist. In dieser Adventszeit sind die Leute viel offener mal zu hören, was sich eigentlich vielleicht hinter Weihnachten verbirgt oder was du persönlich mit Weihnachten verbindest. Vielleicht sind es aber auch ärmere Menschen oder kranke Menschen, die dich innerlich mobilisieren, wo du sagst, Mensch, da muss doch was passieren, ich will da was machen. Dann lad diese Leute einfach zu dir ein. Schenk ihnen Zeit oder besuch sie zu Hause. Vielleicht beschleicht dich aber auch schon seit längerem das Gefühl, und damit möchte ich zum Ende kommen, vielleicht beschleicht dich aber auch schon seit längerem das Gefühl, dass das, was du gerade machst, noch nicht der Platz ist, den Gott für dich vorgesehen hat. Kennt ihr dieses Gefühl? Dann möchte ich dich ermutigen, das nicht zu unterdrücken. Dann ist das vielleicht etwas, auf das Gott dich gerade hinweisen möchte. Rede mit Gott darüber, rede mit deinen engsten Freunden darüber, tausch dich aus und führ diese Gedanken einfach ein Stück weit weiter und sieh, was dabei herauskommt. Versuche herauszufinden, auf was Gott dich gerade aufmerksam machen möchte. Und dann findest du in diese Rolle hinein, die dir diese innere Zufriedenheit schenkt und dir die Gewissheit gibt, das ist der Platz, an den ich gehöre. Hier will ich sein, hier will ich bleiben, hier will ich mich investieren mit allem, was ich kann und habe. Meine letzte Frage ist, mit welcher Rolle will Gott dein Leben auf den Kopf stellen? Hast du deinen Platz gefunden? Mach dich auf die Suche, wenn es noch nicht so ist. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir ja in unserem Kalender fest verankert diese Adventszeit haben. Danke, dass wir uns da jedes Jahr ganz neu die Fragen stellen dürfen, die du uns auf den Weg gibst. Was bedeutet Weihnachten? Was bedeutet es, dass du, Gott, auf die Erde kommst? Was bedeutet es für mich ganz persönlich? Ich bitte dich, dass du mir und uns hilfst, in dieser Adventszeit diesen Fokus auch zu bewahren. Diese Gedanken nicht zu überdecken mit verschiedenen Aufgaben, mit Sorgen und Problemen, das, was jetzt vielleicht noch vor uns liegt, sondern uns Zeit zu nehmen, uns Ruhe zu gönnen und diese Fragen für uns zu beantworten. Jesus, vielleicht möchtest du jemanden hier im Raum auch ganz besonders heute Morgen ansprechen und auf eine Rolle hinweisen, die du für ihn vorgesehen hast. Ich bitte dich, dass du uns das ganz klar machst, dass wir das sehen und verstehen, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns redet, dem wir wichtig sind, nicht nur in dieser Adventszeit, sondern das ganze Jahr über. Du liebst uns, du hast einen Plan für uns und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns und auch uns als Gemeinde hilfst, diesen Plan zu sehen. Amen.